Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Setzt euch auf die Couch, ja, und lauscht uns ein wenig. Was ist unsere Absicht? Also erstmal Alex vom Hause aus eigentlich Mediziner, aber AI verliebt und habe zusammen mit Fabian, mit dir, ein Unternehmen in den Staaten, was sich auf AI fokussiert. Vielleicht willst du kurz noch was sagen?
Genau, ich bin der Fabian und ich bin Softwareentwickler und ja, seit dem Release von ChatGPT eigentlich dauerhaft im AI-Game drin, beschäftige mich sehr, sehr viel damit und wir bauen jetzt auch zusammen eine AI-Company auf. Deswegen, ich denke, wir haben schon ein bisschen Expertise. Wir haben halt gesehen, in Deutschland ist AI-Content sehr oft sehr oberflächlich und wir wollen ein bisschen tiefer reingehen, damit man auch mal deutschsprachiges konsumieren kann, was ein bisschen mehr in die Tiefe geht im AI-Space.
Ja, generell muss man sagen, alles, was AI-Content ist, ist eigentlich als relevante Quelle Englisch. Und
Ja.
um das so ein bisschen mal näher zu bringen, haben wir gedacht, wir starten einfach mal und machen mal einen AI-Podcast, der aber, wie du schon sagst, in die Tiefe geht. Ja, und dadurch dann noch ein bisschen ausführlicher. Und in die Tiefe ist eigentlich schon ein ganz guter Start, weil wir wollen uns in der ersten Folge ja im Schwerpunkt mit DeepSeek auseinandersetzen. War ja auch jetzt in aller Munde, hat es nach ChatGPT eigentlich als erstes Mal geschafft, dass wir auch im deutschsprachigen Raum, ja, jeder DeepSeek kennt. Ich meine, das war bei dir genauso wie bei mir, dass Familienangehörige, die sich mit AI gar nicht auseinandersetzen, auf einen zukamen und meinten, ey, hast du was von DeepSeek gehört?
Ja.
Das war ja schon ganz spannend zu sehen, wie das so einen Hype ausgelöst hat.
Die hatten das fast schon früher auf dem Schirm als ich selbst, weil ich, also es kommt ja, du weißt das ja, es kommt jeden Tag und kommt ein neues Model, so, und man guckt sich ja nicht alles an, weil das meiste ist ja wirklich nicht so interessant und DeepSeek sah jetzt auf den ersten Blick auch nicht so aus, als ob es wirklich groundbreaking ist. Natürlich dadurch, dass es Open Source ist und dann trotzdem an die Leistung von O1 teilweise rankommt, schon interessant, aber ich wusste, das wird jetzt mein Leben nicht verändern und auch meinen Alltag nicht. Aber dann auf einmal war es wirklich so ein richtiger Medienhype. Das war ja auch auf Platz 1 in den US-App-Stores. Familie hat einen angesprochen, ey, kennst du schon DeepSeek? Überall war
Ja.
es präsent, in den deutschen Medien sogar. Auch oft so ein bisschen mit so Panik. Die Märkte sind eingebrochen, also habe ich nicht kommen sehen. Und dann dachte ich mir so, dann schaust du mal, was ist denn dahinter überhaupt?
Ja, aus unserer Perspektive war es so ein bisschen absurd und wir hatten eher so das Gefühl von, ey, wann hört denn endlich dieser Hype auf, weil alles nur noch voll war mit DeepSeek.
Ja.
Aber genau, dem Ganzen wollen wir mal so auf die Gründe gehen und wollen sozusagen gucken, ist es DeepSeek oder DeepFake und haben halt so ein paar Sachen, die wir ansprechen möchten.
Ja.
Und vielleicht sollten wir generell erstmal starten, was ist eigentlich DeepSeek? Also DeepSeek ist letzten Endes gestartet als ein klassisches LLM, ähnlich wie ChatGPT, so, also ne, selbes Modell sozusagen oder selbe Art. Gegründet von Liang Wenfeng, ja, 85 geboren, der Gute, kommt aus China, genau wie das Modell DeepSeek. Und Liang selber hat einen Bachelor in elektronischer Informations- und Kommunikationstechnik. Man könnte sagen, der kennt sich aus. Hat aber auch ein Unternehmen, Highflyer, ist ein Hedgefonds. Den hat er seit 2015 oder 2015 gegründet und ist dann aber hingegangen und hat 23 DeepSeek gegründet und outgesourced sozusagen aus seinem Unternehmen mit dem eigentlichen Ziel, AGI zu gründen. AGI haben wir jetzt nicht, sondern wir haben eigentlich erst einen LLM gehabt und hatten jetzt aber ja im Januar einen riesen Hype, der ausgelöst wurde, weil er ja ein anderes Modell rausgebracht hat, was so ein bisschen an ChatGPT gelehnt war, nämlich das Reasoning Model. Sein R1 kam jetzt am 20.01. Ja.
Genau.
Bevor wir jetzt aber so ein bisschen aufs Model eingehen, wollte ich einmal ganz kurz nochmal was zu Liang Wenfeng sagen, also beziehungsweise zu seinem Unternehmen Highflyer, was in China relativ groß ist. Also wir haben hier ein Unternehmen oder ein Hedgefonds mit knapp 14 Milliarden US-Dollar. Also es ist keine Nuckelbude sozusagen, sondern es ist schon ein großer Hedgefonds, der insofern schon relevant wird. Das kommt im Verlauf des Podcasts nochmal ganz kurz, aber es ist ein privates Unternehmen und veröffentlicht deshalb keine offiziellen Zahlen. Also wir haben keine Quartalszahlen oder Ähnliches, die offiziell sind. Aber lass uns erstmal über die Psyche reden und da ein bisschen weitermachen.
Ja, man hat sich ja schon gefragt, wie schaffen die Chinesen das wieder, dass die so effizient sind, weil es wurde ja öffentlich kommuniziert, dass das nur 5,5 Millionen im Training gekostet haben soll. Man muss dazu sagen, der Vorgänger von R1 war DeepSeek V3. Das hatte tatsächlich in der Tech-Bubble, wo wir uns bewegen, auch schon so ein bisschen Hype. Du weißt, wir haben uns damit auch beschäftigt, haben das geguckt, können wir uns das für unseren Use Case vorstellen. War dann nicht so der Fall, aber das hatte da schon ein bisschen Attention. Und dann, als R1 kam, war es halt überall. Und naja, 5,5 Millionen, das ist ja wirklich gar nichts. Wenn das wirklich so ein leistungsfähiges Model, was mit R1 vergleichbar ist, in vielen Benchmarks für 5,5 Millionen, das wäre groundbreaking.
Also aber vielleicht sollten wir mal ganz kurz sagen, also R1 ist ja von OpenAI oder gerade R1 Pro, das Reasoning-Modell von OpenAI, also das von ChatGPT, was jeder kennt. Jetzt klingt 5,5 Millionen nicht wenig. Wir sollten vielleicht mal sagen, was andere Unternehmen dafür ausgeben, damit man eine Relation hat, warum das in Anführungsstrichen so super wenig ist.
Ja, es ist nicht ganz einfach zu sagen, weil es kommt immer darauf an, was beziehst du wirklich damit ein. Also auch bei DeepSeek ist es der Fall, die müssen ja erstmal die Hardware kaufen. Und wenn du die ganze Hardware mit einrechnest, dann wirst du bei DeepSeek auch irgendwo bei 1,5 Milliarden oder so sein. Oder sagst du, ich nehme nur wirklich das Betreiben der Chips, ist das jetzt der Trainingspreis, das ist das, was DeepSeek quasi gemacht hat, womit die die Headlines gemacht haben. Da sind die dann angeblich bei 5,5 Millionen rausgekommen. Die sagen, wir haben nur so eine bestimmte Anzahl von H800 GPUs gehabt, weil wir können ja auch gar nicht mehr besitzen, weil es gibt ja die US-Beschränkungen und deswegen war das jetzt alles so effizient und günstig. Und hier ist ein White Paper. Ihr könnt ja versuchen, das zu rekonstruieren. Wir sind ja voll transparent. Das wird übrigens gerade auch gemacht. Das ist sehr interessant. Ganz kurz. Es gibt von Hugging Face gibt's einen Projekt Open R1. Da versucht die Open Source Community von Hugging Face versucht, das einmal zu rekonstruieren. Bisher noch nicht mit dem Erfolg, das wirklich rekonstruiert zu haben, ist aber auch noch recht jung. Das wird halt interessant, ob das so funktioniert.
Was ich ganz kurz sagen wollte, also jetzt haben wir einmal 5,5 Millionen und du hast ins Spiel gebracht 1,5 Milliarden, also 1500 Millionen. Das ist schon mal eine andere Hausnummer. Ja. Die GPUs, über die du gesprochen hast, das sind letzten Endes ja die Chips von Nvidia, über die wir hier gerade reden.
Genau,
ja. Also die Hardware.
Ja, richtig. Also AI wird eigentlich nahezu 99,9% auf Nvidia-Chips trainiert und auch die Inference läuft darauf, weil das die einzigen Chips eigentlich sind, die eine Leistung haben, womit du klarkommst. Und es gibt da die H800-Chips von Nvidia. Das sind quasi die besten Chips, die es in diesem Bereich gibt. Und darauf ist aber eine US-Exportbeschränkung nach China. Also die dürfen nicht an China verkauft werden. Und da ist jetzt so die Frage, naja, wie hat DeepSeek das geschafft, wenn man mal davon ausgeht, dass die öffentliche Darstellung nicht stimmt? Und da gibt's jetzt einige Zahlen, die interessant sind. Zum Beispiel, wenn man sich den Nvidia-Umsatz anschaut und dann mal auf per Länder schlüsselt, dann sieht man, dass Singapur mittlerweile 22% des Nvidia-Umsatzes ausmacht. Man muss sich fragen, Singapur ist ein Stadtstaat. Und die haben jetzt nicht so viele Rechenzentren. Die hatten bis 2022 sogar komplett restriktiv von der Regierung verordnet, dass du keine Datacenter, also Rechenzentren bauen kannst, weil einfach nicht genug Strom dafür da ist. Und wenn du da jetzt ein neues Datacenter baust, dann auch nur sehr gut reguliert mit einer gewissen Stromzufuhr. Du kannst da diese Nvidia-Chips, die da ins Land geschickt werden von Nvidia, kannst du da nicht betreiben. Und da ist jetzt die Frage, ist es vielleicht so, dass über Singapur die Chips dann nach China geschmuggelt werden?
Da das vielleicht ist ganz ein kurz.
Vorwurf.
Ja, genau das ist der Punkt, das ist ein großer Vorwurf. Man findet relativ viele Quellen dazu, aber halt nichts, was das offiziell bestätigt. Und da sollten wir vielleicht an der Stelle einmal sagen, offiziell widerspricht dem natürlich Nvidia und auch Singapur, die sagen, nein, dem ist so nicht. Aber es ist schon sehr auffällig, dass der Stadtstaat Singapur quasi ein Viertel des Umsatzes von Nvidia ausmacht. Ja. Das ist natürlich schon auffällig.
Ja, Nvidia sagt konkret, viele unserer westlichen Kunden, vor allem aus der USA, die haben Firmen in Singapur und die wickeln den Kauf dann darüber ab. Und deswegen ist das so bei uns im Revenue gekennzeichnet. Man muss aber dazu sagen, Nvidia hat ein Interesse, meiner Meinung nach, dass der Schmuggel auch weitergeht, weil sonst bricht einfach ein Großteil des Umsatzes weg.
Wenn hypothetisch der Schmuggel stattfindet.
Wenn das so ist. Wenn das genau. So ist, ja.
Ja, auf jeden Fall, dann gibt es da definitiv ein großes Interesse, dass das so bleibt. Hat man ja auch gesehen, ja, mit der DeepSeek-Veröffentlichung vor allem mit dem Gedanken, verbraucht viel weniger Ressourcen, ist dafür dann deutlich effizienter. Ja, wir hatten ja gesagt, 5,5 Milliarden im Vergleich zu 5,5 Millionen im Vergleich zu 1500 Millionen. Ja, das hat der Kurs ja auch deutlich widergespiegelt. Ne? Also wenn man sich die Nvidia-Aktie kurz nach der Veröffentlichung anguckt, da waren ja, ich glaube, Kursverluste von 17-18% und damit mehrere Milliarden, die so in Anführungsstrichen verbrannt wurden. Die sind ja nicht weg, die hat nur wer anders. Aber die dann ja mal kurz aus dem Markt geflossen sind.
Ja, was da interessant ist, man könnte jetzt sagen, der Absturz, der ist vielleicht nicht gerechtfertigt, weil das ist ja alles gar nicht so schlimm mit DeepSeek. Die haben am Ende auch ganz viele Nvidia-Chips gebraucht, jetzt unserer Hypothese nach. Aber wenn man so drüber nachdenkt, wenn du dir die Nvidia-Revenue anschaust, dann knapp 50% kommt aus Asien, aus China, weil manche Chips darfst du noch hinverkaufen. Dann der Großteil aus Singapur und dann noch aus Taiwan und Co., wo auch dann, Taiwan ist zwar, TSMC ist da, aber brauchen die so viele Nvidia-Chips? Die stellen ja eigentlich selber Chips her. Ist da vielleicht auch nochmal ein Schmuggel? Vietnam auch, ich glaube, 10% knapp über Vietnam. Warum? Also da sind auch keine großen Rechenzentren. Insgesamt fast 50% des Nvidia-Umsatzes, der über diese asiatischen Länder geht und vielleicht mit Schmuggel in die nach China zu tun hat. Und da könnte man dann schon sagen, ey, wenn Trump das jetzt wirklich durchsetzt, die US-Regierung, diese US-Exportkontrollen, dann ist Nvidia einfach nicht mehr das Geld wert, zu dem es gerade gelistet ist an der Börse, weil ein riesiger Umsatz gefährdet ist.
Genau, da müssen wir vielleicht mal generell dazu sagen, wir reden hier im Kern über AI. Also künstliche Intelligenz. Wir wollen jetzt keine Anlageberatung tätigen und von Nvidia-Kauf dazu raten oder davon abraten. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das ist natürlich schon auffällig zu sagen, dass 50% des Umsatzes oder der Chips, die verkauft werden, letzten Endes in den asiatischen Markt gehen. Ja, wir können natürlich jetzt nur Hypothesen aufstellen. Was aber ja schon so ein bisschen deutlich macht, dass DeepSeek vielleicht doch mehr Chips und Rechenleistung hatte als offiziell anfangs bekannt, oder?
Ja, da kann man von ausgehen. Also es gibt Analysten, die gehen davon aus, dass die ungefähr 50.000 Hopper-Chips haben. Also Hopper-GPUs, das ist so ein Mix aus den H800s, H100s und H20s. Und ja, also anscheinend haben die 50.000, ich glaube offiziell wurde kommuniziert, die haben um die 5.000 gehabt oder so, wenn überhaupt, also ein 10x schon. Und die Chips haben einen Wert, wenn das so sein sollte, von 1,3 Milliarden. So. Ja. Und dann wird das Model schnell mal ein bisschen teurer, wenn du das verrechnest. Also der Anthropic-CEO, der hat auch gesagt, dass Claude 3.5 Sonnet auch nur ein paar Dutzend Millionen gekostet hat im Training, also nur im Trainingsprozess, im Pre-Trained-Prozess. Ja. Das ist auch das, was DeepSeek ausgibt. DeepSeek sagt auch, ey, das hat 5,5 Millionen gekostet, aber im Pre-Train-Prozess. Aber das ist ja nicht der ganze Kuchen. Du musst ja die Hardware auch besorgen. Richtig.
Ja, genau, das ist ein entscheidender Punkt. Bevor wir aber auf den Punkt eingehen, würde ich vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir gerade bei Nvidia waren, nochmal auf Highflyer zurückkommen, also den Hedgefonds, den Liang Wenfeng hat, der Gründer von DeepSeek. Es gab nämlich auch die Theorie, und die wurde auch zumindest mal öffentlich geäußert, dass der oder das Highflyer oder wie auch immer andere Freunde, Unternehmen vielleicht auch hingegangen sind und haben vor der DeepSeek-Veröffentlichung Nvidia letzten Endes geschortet und über den Weg halt mutmaßlich, ja, Milliarden, Millionen, wir wissen es nicht, verdient haben. Warum mutmaßlich? Also am Ende des Tages wäre das Marktmanipulation, müsste man ja sagen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Marktmanipulation und Insiderhandel. Insiderhandel ist letzten Endes, wenn jemand von Nvidia neue Daten hat und im Vorfeld, bevor die Daten veröffentlicht werden, Aktien kauft oder verkauft, ja, dann wäre das Insiderhandel sozusagen oder das Wissen verkauft. Und Marktmanipulation ist ja letzten Endes, wenn andere Marktteilnehmer bewusst getäuscht werden, ja, um den Preis künstlich zu beeinflussen, entweder nach oben oder nach unten. Und wenn wir jetzt hier eine bewusste Täuschung haben in Form von DeepSeek hat gelogen, was die Kosten und die Entwicklung angeht, mutmaßlich, ja, dann wäre das natürlich eine Marktmanipulation, die den Preis von Nvidia drückt, das, was wir gesehen haben, 17-18% Kursverlust. Und wenn man im Vorfeld Short-Optionen kauft, auf einen Kursverlust sozusagen wettet, dann kann man als Hedgefonds natürlich einige Milliarden verdienen. Und das steht so ein bisschen bei Liang Wenfeng im Raum, ob das wirklich der Fall war oder auch nicht. Es gibt einen anderen Hedgefondsgründer aus den Staaten, ja, Bill Ackman oder Ackman, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, der hat auch einen Hedgefonds und der hat genau das öffentlich auch geäußert, also der hat die Spekulation angestellt und hat DeepSeek beziehungsweise vielmehr den Highflyer-Hedgefonds öffentlich zur Stellungnahme aufgefordert, aber sowohl China als auch der Hedgefonds haben natürlich hier einfach das komplett ignoriert. Man muss auch dazu sagen, die chinesischen Regulierungsbehörden ermitteln nicht proaktiv, ja, also im Kern gehen die erst hin und versuchen irgendwie Marktmanipulation aufzudecken, wenn der chinesische Markt darunter leidet, wenn ich, na, sag's jetzt mal böse, andere ausländische Finanzmärkte darunter leiden, ist denen das sozusagen ziemlich egal. Das heißt, die regulieren oder die Behörden gehen jetzt nicht direkt auf Highflyer zu und fordern irgendwelche Daten an. Highflyer ist ein privates Unternehmen, muss seine Daten nicht veröffentlichen. Das heißt, so richtig kann das keiner nachvollziehen, ob dieser Short-Deal stattgefunden hat mit Marktmanipulation oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man über andere Finanzströme das noch richtig herausfinden kann. Diese Spekulation steht im Raum. Ich habe dazu nicht gefunden, ob es wirklich letzten Endes auch stattgefunden hat. Was ganz spannend ist, Bill Ackman hat sich sozusagen ja darüber beschwert, dass hier ein Short Call stattgefunden hat, ja, also die Wette auf einen sinkenden Kurs. Er hat das aber selber mal gemacht, 2012, da hat er auch versucht, die Herbalife-Aktie oder das Unternehmen zu shorten und hat das auch gemacht. Er hat die geshortet, das öffentlich preisgegeben, ja, und hat dann letzten Endes mit Kampagnen versucht, das Unternehmen zu diskreditieren. Hat es am Ende aber nicht so richtig geschafft und er hat damit einige Millionen verloren. Und hat dann irgendwann seine Short-Aktien im dicken Minus letzten Endes geschlossen. Man könnte jetzt aber bei dem DeepSeek-Deal davon ausgehen, wenn der stattgefunden hat, dann wird da einiges an Geld in die Taschen von Highflyer geflossen sein. Was insofern ganz spannend ist, weil die mussten 2021 oder ist das erste Mal, dass Liang Wenfeng sich mit Highflyer bei seinen Investoren entschuldigt hat, weil es Verluste gab in der Performance um 10%, also die ist gesunken. Ich weiß jetzt aber nicht, weil das wieder nicht öffentlich war, ob er vielleicht vorher 16% Performance hatte und dann immer noch 6% Gewinn hat sozusagen. Aber es gab 2021 zumindest so starke Verluste im Vergleich zu den Vorjahren, dass er sich öffentlich entschuldigt hat. Und das könnte man jetzt vielleicht auch alles wieder reingeholt haben.
Ja, man muss dazu sagen, 2021 war, glaube ich, auch kein gutes Jahr an der Börse, zumindest im Tech-Bereich. Ich weiß auch nicht, in was die investieren, ob die jetzt auch in den Westen investieren oder ob die nur in China investieren. Wahrscheinlich schon auch in westliche Aktien. Weißt du dazu was?
Leider nicht so richtig, weil auch das geben die nicht preis. Liang Wenfeng, ne, ich hatte es schon gesagt, der ist bekannt für sein mathematisches Wissen und dafür auch in der Mittelstufe als, ich sag mal, Genie in dem Bereich schon gekürt worden. Der hat auf jeden Fall das Unternehmen Highflyer gegründet und hat auf mathematische Modelle und jetzt auch ganz spannend im Kern auf AI-Entscheidungen, also der hat sich da ein eigenes Konstrukt sozusagen gebaut aus mathematischen Modellen gepaart mit künstlicher Intelligenz und lässt die Investorenentscheidungen oder die Entscheidungen, in was er investieren möchte, im Kern auf diesem Weg letzten Endes entscheiden und macht selber relativ wenig. Das heißt, es ist alles eher gesteuert. Aber worin jetzt investiert und wie seine Modelle funktionieren, gibt er nicht preis. Was wir halt nur wissen ist, dass sein Unternehmen rund 14 Milliarden US-Dollar schwer ist, ja, also das Portfoliowert und damit schon relativ großes oder kein kleiner Player zumindest am Gesamtmarkt.
Okay, das ist interessant. DeepSeek selbst ist 2 Milliarden wert, wenn ich mich nicht irre. Ja, also ich glaube, an der Theorie kann gut was dran sein. Am Ende ist es Win-Win. Und eventuell ist da die chinesische Regierung ja auch beteiligt, weil man hat ja jetzt auch herausgefunden, dass DeepSeek Connections zu China Mobile hat. Das ist ein chinesischer Staatskonzern. Du kannst das ein bisschen vergleichen mit der Deutschen Telekom, nur halt in China. Und da hat man herausgefunden, dass in der DeepSeek Web-App, wo du auch R1 verwenden kannst, dass da, wenn zum Authentifizierungssystem von China Mobile ein Code enthalten ist. Der wird bei Tests bisher nicht benutzt. Also man hat das getestet aus Nordamerika raus, ob da ein Call stattfindet, ob Daten übertragen werden über diesen Code an China Mobile. Bis jetzt konnte das nicht festgestellt werden, aber es wird einen Grund geben, warum der da drin ist. Vielleicht ab und zu findet da ein Datenaustausch statt, vielleicht über andere Wege. Bisher konnte man das nicht wirklich entschlüsseln, aber man kann auf keinen Fall ausschließen, dass da nicht irgendwelche Daten an China Mobile an diesen Staatskonzern übertragen werden.
Wo wir gerade schon bei dem Punkt sind, also Thema Sicherheitsbedenken letzten Endes und ich sag mal gegebenenfalls staatliche Interventionen sozusagen bei den Daten, muss man ja auch mal dazu sagen, dass es Länder gibt, die darauf sehr schnell reagiert haben. Also Italien als Beispiel hat die App komplett sperren lassen im App Store. Südkorea und auch Australien und Taiwan haben alle Regierungsmitglieder sozusagen aufgerufen, die App nicht zu nutzen, ja, oder die Nutzung generell untersagt.
Texas übrigens auch, also aus
ja, den stimmt.
USA raus. Ja.
Also es gab schon, was die Sicherheitsbedenken angeht, oder die Sorge vor den Datenlecks, ja, die ist groß und deswegen haben da schnell Staaten reagiert und haben so ein bisschen versucht, das zu unterbinden. Apropos Datenleck, kann man ja auch sagen, das Modell ist Open Source, aber leider war nicht nur das Modell Open Source, sondern es waren auch alle Nutzerdaten für einen kurzen Zeitraum Open Source und wurden zumindest mal veröffentlicht.
Nach Recherchen von Witz Research wurden Daten geleakt, die waren frei im Internet verfügbar und das waren auch persönliche Nutzerdaten, also zumindest auch Chats. Und sehr, sehr viele Nutzer werden da auch persönliche Sachen reinschreiben. Man kennt es selber, wenn man mal ChatGPT nutzt, ab und zu kommt auch mal was Persönliches dabei. Das sind schon sehr wertvolle Daten. Die waren frei im Internet zur Verfügung, laut Witz Research. Die haben natürlich DeepSeek darauf aufmerksam gemacht. Das wurde mittlerweile beseitigt, aber da gab es wohl einen riesen Datenleck.
Ja, und da ist natürlich nicht zu unterschätzen. Man sollte mit seinen Daten im Internet eh immer vorsichtig umgehen, aber wenn die natürlich dann öffentlich für jeden runterladbar sind, oder einsehbar sind, dann ist das schon ein größerer Fauxpas, der nicht stattfinden sollte. Worauf ich aber jetzt gerne nochmal zu sprechen kommen würde, wäre Dario von Anthropic. Vielleicht sollten wir ganz kurz mal sagen, Anthropic ist letzten Endes auch ein größeres Modell oder AI-Anbieter am Markt. Ja, der bietet aber eher sein Modell an für Business-Kunden, ist weniger wie OpenAI oder jetzt auch DeepSeek für den in Anführungsstrichen kleinen Endverbraucher, sondern Anthropic arbeitet sehr viel zusammen mit Unternehmen, also von Unternehmen zu Unternehmen, B2B. Und der CEO ja, von Anthropic, der Dario, der ist dann nochmal auf die Kosten eingegangen. Dazu weißt du aber auch wiederum mehr.
Genau, der hat am Ende genau dasselbe gesagt, dass die wahrscheinlich eher so 50.000 Hopper-GPUs haben und das Cloud 3.5 Sonnet im rein Pre-Training auch nicht viel teurer war als diese 5,5 Millionen von DeepSeek kommuniziert. Er sprach davon ein paar Dutzend Millionen. Also man kann ja vielleicht so von 50 Millionen oder 60 Millionen irgendwie irgendwie ausgehen. Und er meint halt, jedes Jahr sollte so 4-5x der Preis von AI billiger werden.
Ja.
Also meinte er schon, das ist realistisch, aber die müssen auch die 1,3 Milliarden dazu rechnen, die das am Ende gekostet hat, die genau, Hardware zu besorgen. Sonst ist das nämlich ein unfairer Vergleich.
Jetzt müssen wir ganz kurz sagen, die GPUs, also die 50.000 in etwa, das sind ja die Chips von Nvidia. Für die Leute, die sich nicht so sehr mit GPUs generell auskennen, einfach die Chips von Nvidia. Und Claude 3,5 oder 3,5 oder 3,5 von Sonnet, meine Güte, ist das Model von Anthropic. Ja, das kennt ja auch nicht jeder. Das als Wissen vorauszusetzen, wäre sozusagen gemein. Also das Sonnet Model ist das Model von Anthropic, ja, wovon wir gerade reden. Und das hat ungefähr ein paar Dutzend Millionen gekostet, ist aber ja auch schon älter. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Kosten sich reduzieren, ungefähr um das Vierfache pro Jahr, hattest du, glaube ich, gesagt.
Genau,
dann,
das meinte er.
Ja, genau. Und dann wären wir in dem Bereich, wo man sagt, 5,5 Millionen sind ja durchaus realistisch.
Ja, genau. 6-7 Monate ist Cloud 3.5 Sonnet jetzt schon alt. Also das würde ein halbes Jahr entsprechen. Das heißt so, es wäre ungefähr die Hälfte, was realistisch wäre, laut Dario. Dann müsste Sonnet wirklich nur so 20 Millionen gekostet haben, noch nicht mal, eher so 10 Millionen. Das ist unrealistisch. Er hat ja auch gesagt, ein paar Dutzend Millionen. Aber ja, es geht schon eher so in die Richtung. Er meinte aber auch, die haben deutlich mehr Chips gehabt, als die kommunizieren. Ich habe das Essay auch nochmal hier in die Shownotes gepackt. Das sollte man sich einmal durchlesen. Also er meinte schon, das ist ein Fake. Und das sagen eigentlich alle, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, dass das so nicht stimmen kann, wie DeepSeek das kommuniziert.
Was ja auch noch hinzukommt zum Thema Fake, es gibt ja den ganz, 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 ganz starken Verdacht, dass DeepSeek vor allem auf Antworten von ChatGPT trainiert ist. Also wir letzten Endes eine Kopie von OpenAIs Sprachmodell sozusagen haben und dass hier kein eigenes Training in dem klassischen Sinne stattgefunden hat.
Ja, genau. Also wahrscheinlich schon ein eigenes Training, aber die haben auf OpenAI-Basis trainiert. Es gab auch von Microsoft Security-Mitarbeitern im Herbst 2024 schon den Hinweis an OpenAI, dass die API von OpenAI missbraucht wird, von mutmaßlich DeepSeek. Da gab es einen Bericht drüber. Und ja, die haben da wohl einiges geklaut an Daten, was den OpenAI-Richtlinien auch widerspricht.
Ganz kurz, APIs sind Calls sozusagen, die man nutzen kann, um für sich selber, für sein eigenes Unternehmen oder was auch immer, eine AI-Anwendung zu nutzen. Und über das Nutzen der AI-Anwendung letzten Endes hat man versucht, so ein paar Sachen einfach abzugreifen.
Richtig? Ja, ganz genau. So ist das. Da zahlst du dann pro Token am Ende. Also da gibt es dann Pricing von 1 Million Token. Da gehen wir gleich auch nochmal genauer drauf ein. Und ja, darüber hat DeepSeek anscheinend ChatGPT Antworten abgefragt. Du kannst das auch ganz gut sehen. Wenn du mit DeepSeek schreibst, dann sagt es oft auch, ja, ich bin ChatGPT. Frag mal DeepSeek, was das und das kostet, dann sagt es dir, schau bitte auf der OpenAI Pricing Page.
Da müssen also, wir vielleicht aber dazu sagen, das macht ja nicht nur DeepSeek, sondern andere Models denken auch, sie wären ChatGPT.
Teilweise ja, teilweise schon. Also man hat das auch schon bei Anthropic-Models gemerkt. Wir haben das dann mal bei einem Open-Source-LLM gesehen namens Wizard-LM. Das ist aber von Microsoft, da könnte man dann sagen, es ist vielleicht auch bewusst auf ChatGPT-Antworten trainiert worden. Aber ja, die LLMs, die neigen schon öfters mal dazu zu sagen, sie sind ChatGPT, wahrscheinlich weil ChatGPT bisher immer omnipräsent war. Aber DeepSeek tut das in einer Konsequenz, die seinesgleichen sucht. Also bei Anthropic, das Model weiß manchmal schon, dass es von Anthropic ist und Cloud 3.5 ist, aber DeepSeek weiß es nicht. Also es denkt wirklich, es ist ein OpenAI-Model, das ist schon ein Indiz dafür.
Total. Und jetzt sind wir aber auch bei einem Punkt, bei dem man mal sagen muss, dadurch ist der Hype letzten Endes entstanden, weil der Hype ja vor allem daher rührt, dass das Model ja so viel günstiger ist, aber ähnlich gut oder gleich gut, manche behaupten auch besser, als das Model von OpenAI. Ist jetzt am Ende des Tages aus unserer Perspektive nicht der Fall, gehen wir ja auch gleich nochmal drauf ein. Aber das ist eigentlich der Kern, was ja den Hype ausgelöst hat, nämlich die gleiche Effizienz bei deutlich niedrigeren Kosten im Training und auch in der Nutzung.
Ganz genau. Also am Ende hast du ein Produkt bekommen, was gleiche Leistung bringt, aber zu einem Kosten von 93% billiger gegenüber O1 in der Inference auch, wenn du API-Calls machst. Und das war dann schon beeindruckend. Ich glaube aber, der Haupthype kam eher dadurch, dass die Leute das erste Mal ein Reasoning-Model hatten. Die breite Masse. Also nicht die Business-Kunden, sondern die breite Masse, weil die kannten von OpenAI bis jetzt nur GPT-4o. Und GPT-4o ist mittlerweile, lass mich lügen, auch schon 6 Monate oder so alt. 6-7 Monate, so wie Cloud 3.5 Sonnet ungefähr, wahrscheinlich sogar noch älter, fast ein Jahr. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du mit 4o schreibst oder mit O1.
Ja, da müsste man vielleicht auch mal dazu sagen, also jeder, der denkt, Technik ist schnell in der Entwicklung, der wird sich umgucken, was am AI-Markt los ist. Also da ist gefühlt ein Jahr so schnell wie 10 Jahre. Also was da abgeht, ist super spannend zu sehen. Aber da, wenn wir davon reden, dass ein Modell ein halbes Jahr alt ist, dann ist das schon eine ziemlich lange Zeit. Man könnte fast sagen, es ist steinalt, in Anführungsstrichen. Und logisch, das ist natürlich ein Riesenpunkt, wenn in Anführungsstrichen der kleine Nutzer, der sich nie mit den Models groß auseinandersetzt, muss man ja auch mal dazu sagen, die meisten kennen ja auch jetzt nur 2, DeepSeek und ChatGPT, und wenn die von 4o auf ein Reasoning-Model springen, dann ist das natürlich schon beeindruckend, was man da für eine Entwicklung hat.
Ja, absolut. Und das war ja dann auch Platz 1 in den US-App-Stores. Da auch leichte Spekulation, ob das wirklich organisch entstanden ist. Also schon gerade am Anfang waren einige Kommentare auf X, und ich habe das auch gedacht, dass da vielleicht Bots hinter sind. Mit hypothetischer staatlicher Unterstützung von China ist sowas bestimmt auch sehr gut umsetzbar. Es wirkte am Anfang nicht so organisch, aber irgendwann ist es auch fake it till you make it. Also wenn du Platz 1 in den App-Stores bist, dann holst du die Leute auch da rein. Und wenn das Produkt dann überzeugt, was es in dem Fall hat, weil die Leute kannten noch kein Reasoning-Model, die konnten sehen, wie das Model quasi denkt, die konnten sehen, dass die Antworten deutlich besser sind als bei 4o. Und das war dann was Neues und hat dann diesen Hype generiert. Und die Medien haben das dann auch aufgegriffen.
Und da könnte man jetzt sagen, selbst wenn jetzt rauskommt im Nachhinein, war alles Deepfake und nicht DeepSeek, ja, dann ist das in Anführungsstrichen egal, weil wenn der Fake jetzt sozusagen aufgeklärt wird perspektivisch, ja, dann interessiert das den Endnutzer nicht mehr, sondern der hat jetzt ein günstiges Model, ist beeindruckt, der kriegt vielleicht auch gar nicht mit, dass das alles so nicht stimmte und dem ist das ja am Ende des Tages auch egal. Er will nur ein gutes Model haben, was halt günstig ist und das hat er damit.
Ja, du musst dich dann auch fragen, wenn das jetzt rauskommen sollte, das ist ein Deepfake, also das ist am Ende ein Fake, wird das dieselbe mediale Aufmerksamkeit bekommen? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, nein, das wird dann wieder eher in der kleinen Bubble bei uns sozusagen sein, aber ob das in die große Runde macht, sei mal dahingestellt.
Ja, und der Endnutzer, der wird dann auch sagen, ist mir scheißegal, funktioniert, ich nehme das, das ist kostenlos, für OpenAI muss ich, wenn ich O1 haben will, muss ich $20 im Monat zahlen, dann kriege ich nur ein paar Anfragen, also nehme ich DeepSeek weiter, aber da kommen wir zum nächsten Thema, das hat sich jetzt geändert, weil OpenAI hat zurückgeschlagen. Und Alex, du weißt es, ich habe das predicted. Ich habe dir gesagt, wo DeepSeek rauskam, dieser schwarze Montag, wo Nvidia, ich glaube, knapp 20% eingebrochen ist, habe ich zu dir gesagt, am Freitag wird OpenAI O3 Mini releasen. Und ja, genauso ist es gekommen.
Ja, das fand ich sehr beeindruckend, dass du es auf den Tag sogar ansagen konntest. Wir müssen natürlich dazu sagen, O3 Mini wurde im Vorfeld zumindest schon mal angekündigt, dass es was Neues geben wird, aber es wurde noch nicht in die Masse ausgerollt. Also es war noch nicht verfügbar für uns als Endverbraucher. Aber die haben sehr schnell auf DeepSeek reagiert und letzten Endes versucht, ich sag mal, den Hype und die Kontrolle über die AI-Dominanz zurückzugewinnen.
Ja, ich denke mal, das ist für OpenAI schon sehr wichtig, dass du die Casuals hast, dass du den Mainstream hast, weil die machen am Ende einen riesigen Anteil am OpenAI-Umsatz raus. Das ist was ganz anderes als bei Anthropic. Ich würde dir da ein bisschen widersprechen. Ich glaube, Anthropic hätte das auch gerne, weil das am Ende auch eine Cash-Cow ist. Nur die kriegen es mit ihrer Cloud-App nicht gebacken, weil die scheiße ist. Also nicht mal wir wollen die nutzen, trotz wir die Anthropic-Modelle mögen, einfach weil die viel schlechter ist als ChatGPT.
Ja, das Model ist geil. Ich liebe Anthropic, also das Model ist so nett. Ich nutze das super gerne, weil es für kreative Arbeiten oder Tätigkeiten auch unfassbar gut ist. Aber die App ist wirklich beeindruckend schlecht, das muss ich echt sagen. Ja,
das ist leider so. Und ChatGPT, also beziehungsweise OpenAI, hat halt jetzt so ein gemixtes Business Model, einmal die API-Kunden, was eigentlich mal das Hauptgeschäftsmodell war, aber ChatGPT hat das so ein bisschen übernommen und ist jetzt sehr, sehr wichtig für OpenAI. Deswegen mussten die das schnell verteidigen. Und man wird sich dann, ich glaube, noch am selben Abend, wie der Release wie DeepSeek ist, mit Microsoft zusammengesetzt haben und gesagt haben, was machen wir jetzt? Und eigentlich war es klar, dass die mit O3 Mini antworten müssen. Ich habe sogar gedacht, dass die noch radikaler antworten. Weil was die jetzt gemacht haben, ist, die haben O3 Mini released in ChatGPT für alle Free-User mit einem Limit. Ich glaube, 20 Nachrichten-Limit pro Tag. Und bei Plus kriegst du dann noch mal ein bisschen mehr. Und bei Pro auch, Plus-User und Pro-User haben auch Zugriff auf O3 Mini High, Pro-User unlimitiert, Plus-User, glaube ich, mit einem Limit, richtig? Du bist so
ja,
Plus-User.
Ja, genau. Ich bin Mensch zweiter Klasse. Ich nutze genau. Plus-Abo, das quasi $20 gerundet kostet und du hast das Pro-Abo, was $200 kostet genau. Und konntest deshalb sehr gut die Models testen, also O3 Mini High und aber auch O1 Pro, was es ja nach wie vor auch noch gibt und was ja genau. Ultra leistungsstark ist, in den Tests nur leider häufig nicht auftaucht.
Ja, weil ich denke mal, O1 Pro nie geplant war zu releasen. Das war, glaube ich, so ein bisschen eine Schnapsidee, die dann einfach umgesetzt haben. Am Ende ist O1 Pro, so wie es scheint, einfach nur, dass du dem Model mehr Zeit gibst zum Nachdenken. Und das ist ja kein anderes Model. Das ist bei O3 Mini genau dasselbe. O3 Mini High ist am Ende auch nur O3 Mini, nur es hat mehr Zeit, mehr Kapazitäten zum Nachdenken. Und was halt interessant bei O3 Mini ist, es ist sehr, sehr stark im Coding und teilweise da sogar besser als O1 Pro, trotz dass das deutlich schlankere Model ist, zumindest wirkt es so, weil es ist auch viel, viel schneller und teilweise ist es wirklich beeindruckend, wie gut O3 Mini ist. Es besiegt auch R1 deutlich, also auch in den meisten Benchmarks liegt O3 Mini deutlich über R1, O3 Mini High sowieso. Und was mich ein bisschen verwundert hat, ist das Pricing, weil OpenAI nimmt jetzt für O3 Mini $1.10 pro 1 Million Input-Tokens und $0.55 pro 1 Million Output-Tokens. So, das ist aber, ja, Möchtest du dazu was sagen?
Ja, ich würde gerne auf zwei, drei Sachen ganz kurz eingehen, weil ich glaube, das ist schon wichtig, das mal für alle nochmal aufzuklären. Also generell gibt es ja diese API-Keys, die man nutzen kann, um welches Model man auch immer haben will, in zum Beispiel eine eigene App zu integrieren oder ins Unternehmen oder was man machen möchte. Man kann dann über Open Router als Beispiel ja die API-Keys letztendlich in seinen Code, also ins Programmieren, mit einbauen und hat dann Zugriff gegen Geld. Man zahlt dann pro Tokens letzten Endes, die verwendet werden, die AI-Struktur zu nutzen. Also das vereinfacht zu den APIs, da kannst du sonst gerne nochmal drauf eingehen. Mit Coden, was du meintest, ist natürlich gemeint, also das Programmieren einfach grundsätzlich gemeint. Für mich als Nicht-Programmierer dann für alle einmal sozusagen übersetzt. Und was bei den O-Modellen bei ChatGPT und jetzt beim R1 von DeepSeek ja so beeindruckend ist, ist ja die, in Anführungsstrichen, das Nachdenken. Ja, das war ja mit dem Strawberry-Update von OpenAI, das O1-Model, was dann in der Lage war, die R-Buchstaben bei Strawberry zu zählen, weil das konnten die alten Modelle alle nicht, die konnten die R's nicht zählen. Das war dann ja plötzlich möglich, deswegen haben sie das Update ja auch so genannt. Und die Reasoning-Modelle haben ja den charmanten Vorteil, dass sie anders als die Standardmodelle nicht sofort eine Antwort geben, sondern sich selber hinterfragen und nachdenken, also menschliches Denken sozusagen imitieren.
Das ist korrekt, ja. Die hinterfragen sich konstant, das ist Step by Step, Chain of Thought nennt man das. Und man hat das teilweise vorher schon in seine Prompts eingebaut, weil man konnte da schon feststellen, dass das deutlich einen Unterschied macht in der Qualität der Antwort. Und mittlerweile ist das einfach über die Reasoning Models fest implementiert, nochmal optimiert. Und es ist anscheinend auch recht leicht umzusetzen, weil nachdem OpenAI das released hat, hat Google auch recht schnell geantwortet und ein eigenes Reasoning Model rausgebracht, was auch recht leistungsstark ist. Ich bin kein Freund von den Gemini-Modellen. Ich finde die Antworten teilweise nicht so gut, aber in Benchmarks tut es schon ganz gut performen. Mein Eindruck ist aber auch, dass es sehr wenige Real-World-Use-Cases gibt. Also ich kenne sehr wenige Leute, die wirklich Gemini nutzen.
Aber ja, das Gemini, am Rande. Ja, genau. Am Rande dann ganz kurz, Gemini ist das Model von Google, falls das nicht richtig rüberkam. Und Gemini hat einen riesen Vorteil. Es ist halt bei den Android-Handys und ich glaube auch Samsung hat es jetzt standardmäßig mit vorinstalliert, sozusagen wie Siri von Apple, ist dann jetzt Gemini verfügbar. Genau. Dadurch nutzen es natürlich viele. Aber es ist jetzt weniger so, dass Leute, die für sich selber programmieren oder ein Unternehmen haben mit IT-Struktur, die nutzen voraussichtlich weniger Gemini. Nur weil wir das jetzt nicht machen, heißt das nicht, dass das andere nicht auch tun. Aber das ist zumindest das, was wir so wahrnehmen. Ne?
Genau, unter den Softwareentwicklern ist, glaube ich, Cloud 3.5 Sonnet noch führend. Viele setzen mittlerweile auch auf O1 oder vor allem jetzt auch auf O3 Mini High. Und Gemini hat da eigentlich überhaupt keinen Platz. Da kurz auch nochmal an Anthropic, da frage ich mich auch, warum die noch kein Reasoning Model released haben, generell, wo da der Output bleibt. Also Dario hat ja selber gesagt, es wird immer billiger, AI zu machen, aber jetzt 6-7 Monate ist Cloud 3.5 Sonnet ohne großes Update raus. Die wollen immer noch genauso viel Geld wie am Tag 1 und ist schon ein bisschen fragwürdig, was die da gerade veranstalten.
Ja, ich hoffe, die kommen irgendwann mal wieder zurück zum Business, weil ich die Modelle von Anthropic mag und ja, ich hoffe, die schlafen nicht ein. Aber es soll im Kern um DeepSeek gehen und auch um jetzt O3 Minis. Und genau, bevor wir jetzt auf die Kosten zu sprechen kommen, weil du von Tokens geredet hast, kannst du vielleicht in 2-3 einfachen Sätzen erklären, was mit Token gemeint ist?
Ein Token, also so ein AI-Model funktioniert am Ende so, es predicted immer den nächsten Token. Was ist gerade am wahrscheinlichsten? Und ein Token ist am Ende so ein Dreiviertelwort im Durchschnitt. Das ist ein Token und du bezahlst pro Token diese ganzen Modelle. Also das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, das im Detail zu erklären. Wir können vielleicht mal so eine Transformer-Folge machen, weil das sind alles Transformer-Modelle, wo man das im Detail erklärt. Aber im Grunde ist es so, dass ein Token einfach quasi die Wörter eines LLMs sind.
Also merken wir uns einfach, wenn wir jetzt gleich über die Kosten reden, dass ein Token ungefähr ein Dreiviertelwort ist.
Ja, im Schnitt, genau.
Genau, im Schnitt, ja.
Okay, also OpenAI hat O3 Mini released, in ChatGPT drin, mit den bekannten Limits und dann natürlich auch über die API. Und da haben die Kosten $1.10 pro 1 Million Tokens, Input-Tokens, was meistens der Großteil der Tokens ist, und Cached-Input $0.55 pro 1 Million Tokens. Das ist, wenn du kannst einen Teil der System Prompt, wenn du eine System Prompt hast, die immer gleich bleibt, dann kannst du die cachen, die wird dann bei OpenAI quasi zwischengespeichert und dadurch ist die nächste Anfrage, ich glaube innerhalb von 5 Minuten, ist dann billiger. Und dann $4.40 pro 1 Million Output-Tokens. Das ist am Ende die Ausgabe des Modells. So, und dann ist es so, das ist immer noch deutlich teurer als DeepSeek. Also DeepSeek kostet, wenn ich nicht lüge, $55 pro Input, 1 Million Input-Tokens und also 2,19 pro 1 Million Output-Tokens.
Auch die Hälfte. Also genau. Kostet rein tokentechnisch gesehen die Hälfte,
genau. Und da ist jetzt die Frage, ich habe gedacht, wenn OpenAI Offree Mini diesen Freitag bringt, dann werden die das auf DeepSeek-Niveau vom Pricing machen und stärker sein. Weil die haben Microsoft im Rücken und Microsoft wird sagen, Sam, mach, wir ballern die jetzt weg. Wir holen uns alle unsere Kunden zurück, wir zeigen jetzt mal, wir sind hier die Macht, wir sind Marktführer. So, warum haben die das nicht gemacht? Meine Theorie ist, DeepSeek kann dieses Pricing gar nicht halten. Das ist ein Marketing-Stunt. Das Model ist längst nicht so leichtgewichtet, wie die ganze Zeit behaupten. Und das Model zu betreiben, die Inference, kostet viel, viel mehr als das, was die über die API offiziell berechnen. Warum machen die das trotzdem? Naja, jetzt ist es so, die haben ein paar Server, wo das Model draufläuft. Die berechnen auch wirklich nur diese paar Dollar. Aber fast niemand kann das Ding nutzen, weil es ist eigentlich immer offline, weil es überlastet ist. Die stellen gar nicht genug Rechenressourcen zur Verfügung, damit man das nutzen könnte. Die haben aber trotzdem die positive Presse. Es geht gar nicht um den wirklichen Usage. Dann gibt es, das ist ja ein Open Source Model. Es gibt also Leute, die hosten das bei sich. Es gibt extra Firmen wie Deep Infra oder wie Nebulus und so, die sind darauf spezialisiert, Open-Source-Models bei sich zu hosten. Das sind quasi Model-Hoster. So. Und da ist immer transparent für so eine Übersicht ganz gut OpenRouter. Das ist so eine Plattform, da hast du eine standardisierte API und kannst alle möglichen Open-Source-Models und auch Closed-Source-Models wie OpenAI-Models und Anthropics-Models darüber ansteuern und brauchst nicht immer den Code ändern. Es ist alles standardisiert darüber. Und da siehst du, das ist ganz wichtig jetzt, dass die Preise für R1 deutlich höher sind bei zuverlässigen Providern. Du hast da als einzigen Ausreißer Deep Infra. Deep Infra bietet es an für $75 und $2.40, also Input und Output. Und das ist auch recht zuverlässig, aber mit den Haken, dass du nur 16.000 Kontext hast. Das normale R1-Model hat einen 164.000 Input-Kontext.
Dann sag noch mal ganz kurz, was mit einem Input-Kontext gemeint ist. Also
genau, also zum Beispiel, wenn du jetzt einen 16.000er-Kontext hast, kannst du vielleicht nur 10 Seiten Buch reintun. Als sagen hier, das ist das Buch, fass mir das zusammen. Funktioniert dann nicht, weil du nur 10 Seiten reintun kannst, übertrieben gesagt. Und wenn du dann einen 164.000er-Kontext hast, dann könntest du vielleicht sogar das ganze Buch reintun. 100 Seiten, 200 Seiten. Also je mehr kann ich das Model füttern, je höher der Kontext ist.
Mhm. Mit anderen Worten, was wir jetzt auf jeden Fall schon mal sagen können, ist, R1, das DeepSeek-Model ist zwar deutlich günstiger. Im Kern bei den Token haben wir initial gesagt, es kostet nur die Hälfte. Aber dafür kannst du es häufig nicht erreichen. Also du kommst nicht durch mit deiner Anfrage, weil es mutmaßlich überlastet ist oder bewusst reduziert ist, weil gegebenenfalls DeepSeek ein Marketing-Stunt hingelegt hat, um präsent zu werden, aber es sich nicht rechnet finanziell, ja, mutmaßlich zumindest. Und im Kern hast du viel weniger Möglichkeiten, eine lange Anfrage zu stellen, also was Kompliziertes anzufragen, weil der Kontext dafür gar nicht ausreicht.
Nicht korrekt, nicht ganz korrekt.
Schade. Weil
an sich unterstützt das DeepSeek-Model schon 164.000 Kontext, nur der einzige zuverlässige Betreiber, der das zu einem akzeptablen Preis, der in der Nähe von DeepSeek selber ist, anbietet, ist Deep Infra und die haben das auf 16.000 Kontext reduziert, weil die Rechenleistung sparen müssen. Weil sonst kannst du das Modell nicht für diesen Preis anbieten. Ganz, ganz einfach. Genauso ist es beim Output. Das hat auch nur ein 8000er Output. Das Model unterstützt aber auch 164.000 Output. Genau wie beim Input. Du kannst das Model höchstwahrscheinlich nicht zu dem Preis anbieten, den DeepSeek behauptet, profitabel, ohne Geld zu verlieren, mit der Gewichtung, die am Ende DeepSeek angibt. Das sieht man daran, dass DeepSeek dauerhaft offline ist. Du erreichst es einfach nicht. Und alle anderen Modelbetreiber, die das mit denselben Werten wiedergeben, also mit 164.000 Kontext, 164.000 Output, die nehmen mindestens $7 bis $8. Sowohl bei Input und Output. Und damit ist es teurer als O3 Mini High. Wenn du also dieselbe Leistung haben möchtest wie beworben, zahlst du faktisch, wenn du es zuverlässig haben möchtest, aktuell mehr als O3 Mini. Sorry, ich habe mich gerade vertan. Ich meinte nicht O3 Mini High, sondern O3 Mini. Und ja. Deutlich mehr sogar. 4-5-fache. Ja. Und ich denke, OpenAI verdient kein Geld mit O3 Mini. Die legen jetzt schon drauf.
Wir haben ja zwischendurch gesagt, dass Microsoft mit im Spiel ist. Da vielleicht nur einmal kurz für alle, dass quasi die Rechenleistung von Microsoft selber kommt und OpenAI sozusagen die Rechenleistung zur Verfügung stellt, damit die dann die Models anbieten können. Und da ist jetzt die Mutmaßung im Raum, dass mit dem O3 Mini Model letzten Endes man versucht hat, DeepSeek kaltzustellen, aber gar nicht selber profitabel ist.
Ja, das schon. Das denke ich schon, dass da Microsoft am Ende Geld drauf legt. Man wollte einfach DeepSeek ein bisschen jetzt beschwichtigen, dass das nicht nur noch in den Medien ist, damit man da auch selber was hat. Aber die große Theorie dahinter ist jetzt, dass DeepSeek eigentlich nicht funktional ist, wie es released wurde. Sondern dass das am Ende ein riesen PR-Stunt ist. Vielleicht, um die Short-Theorie nochmal aufzugreifen, um Nvidia zu shorten, damit ordentlich Geld zu verdienen. Vielleicht, um DeepSeek im Westen zu etablieren. Vielleicht aber auch hat das eine politische Komponente. Weil es ist schon auffällig, dass DeepSeek einen Tag vor der Amtseinführung von Donald Trump released wurde. DeepSeek R1. Was sagst du dazu?
Ja, ist halt natürlich schon auffällig, weil warum genau an diesem Tag sozusagen, kann natürlich auch Zufall sein, aber wir beide haben da so eine spezielle Meinung zu Zufällen, sage ich es mal so. Und die Welle hat ja schon geschlagen, also es ist ja schon so, dass Trump sich auch dazu geäußert hat und er hat ja auch sinngemäß gesagt, dass er grundsätzlich ja erstmal beeindruckt findet, was die Chinesen letzten Endes mit DeepSeek an den Markt gebracht haben, hat aber gleichzeitig auch ins eigene Land kritisiert sozusagen, dass wir, also ja, Trump für die Amerikaner, das ja auch besser könnten und das auch umzusetzen haben, ja, als, ich sag mal, als Auftrag an die Firmen in seinem Land. Und er hat daraufhin ja auch den Nvidia-Chef einbestellt, also den CEO, mir fällt gerade sein Name nicht ein, um mit ihm mal, ich sag mal, ein paar Worte zu wechseln. Ja, wie die Gespräche waren, wissen wir jetzt nicht, aber politisch hat es zumindest einen Impact gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat einiges aufgewühlt. Und ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hat man hinter den Kulissen irgendwas verhandelt mit der Trump-Regierung diesbezüglich. Vielleicht hat man gehofft, dadurch kann man irgendwelche Zölle verhindern, weil das ist ja auch eine Komponente, dass Trump will ja jetzt enorme Zölle nach China hin auch einführen. Und vielleicht wusste China das vorher schon. Vielleicht war das sogar schon vorher öffentlich bekannt, dass Trump das machen wird. Hat man irgendwie versucht, einen Kuhhandel zu machen? Man weiß es nicht. Ist alles sehr spekulativ. Nur der Veröffentlichungszeitraum ist schon ein bisschen auffällig.
Gepaart damit, dass es schon so zu sein scheint, dass gegebenenfalls die chinesische Regierung ein Stück weit mit DeepSeek zusammenarbeitet. Ja, wenn wir jetzt mal an China Mobile denken oder halt auch daran, dass vielleicht Highflyer gutes Geld verdient hat und das jetzt die chinesischen Behörden ermitteln und man sich gegenseitig sozusagen, ne, die eine Hand wäscht die andere. Aber wie du schon sagst, das ist alles mutmaßlich. Wir wissen das natürlich nicht, aber es war schon ein kleines Fragezeichen im Raum dafür, dass das Modell halt nicht so gut ist und auch jetzt einige Fehler noch aufweist, wo man sagt, man hätte ja auch noch ein bisschen weiterentwickeln können. Hat man aber nicht, sondern man hat wirklich einen Tag nach der Einführung gesagt, jetzt hauen wir das raus und schlagen große Wellen.
Ja, vor allem das Ganze wirkt halt irgendwo komplett wie so ein Fake. Weil am Ende das Training war deutlich teurer als kommuniziert, mutmaßlich, aber das wird so gewesen sein. Dann die Inference ist anscheinend nicht stemmbar für diesen Preis. Zumindest zeigt mir ein Drittanbieter, der das konstant kann und dabei profitabel ist, wo es auch kein Marketing-Stunt ist, dann nehme ich die Aussage zurück, aber es scheint nicht so. Du musst anscheinend wirklich $7-8 dafür nehmen pro 1 Million Tokens. damit auch teurer als O3 Mini. Und es wirkt alles so ein bisschen wie Wischiwaschi Marketing. Also es scheint nicht viel dahinter zu sein. Das wird sich jetzt die nächsten Wochen zeigen. Wenn natürlich jetzt rauskommt Open Air One, dieses Hugging Face Projekt, das kann das replizieren. Auch so wie das im White Paper von DeepSeek beschrieben ist, dann muss man sagen, okay, dann ist das so. Dann kann man auch sagen, ey, Entschuldigung, DeepSeek, ihr habt wirklich was Großes geschaffen. Ich glaube nicht, dass es so ist. Das wird nicht so sein. Da muss man sich jetzt fragen, wie wird sich das langfristig entwickeln? Wird DeepSeek davon einen Schaden haben? Oder wird sich das am Ende doch für die gelohnt haben? Ist das überhaupt der Fokus von China, dass man mit DeepSeek als Firma da ein großes Unternehmen aufbauen will, wo dann auch die westliche Welt drauf aufbaut? Oder möchte man einfach nur AI-Technologie haben, wenn man die für gewisse andere politische Zwecke benutzen will? Ganz wichtig, weil das sollte man nicht vergessen. Es gehen ja 100% Daten nach China. Das steht ja auch bei DeepSeek drin in der Datenschutzerklärung. Und da ist jetzt die Frage, ob das nicht schon reicht. Ob sich das deswegen nicht allein schon gelohnt hat, weil man sehr, sehr viele kritische Daten gerade abfängt.
Ja, das ist vielleicht auch generell nochmal ein wichtiger Hinweis. Wenn wir jetzt über AI reden, ja, dann gibt es ja schon einen Hinweis zu sagen, weiß nicht, wir nehmen jetzt mal an, jemand arbeitet in einem größeren Unternehmen und beschäftigt sich vielleicht wissenschaftlich oder in der Forschungsabteilung mehr mit AI und möchte das nutzen, um seine eigene Arbeit zu verbessern und effizienter zu gestalten. Ja, da sollte man jetzt nicht vielleicht Betriebsgeheimnisse sozusagen in die AI tickern, sondern schon gucken, dass man in gewisser Weise Sachen verschleiert, ja, damit sie sich nicht eins zu eins replizieren lassen, weil manche Models nutzen ja auch die Eingaben und das Chatten und Trainieren und bei ChatGPT zum Beispiel von Free-Usern, was ich mache, um damit noch weiter und besser trainiert zu werden. Also meine Eingabe wird schon verwendet.
Bei DeepSeek auch, genau.
Und deswegen sollte ich dementsprechend halt auf jeden Fall vorsichtig sein, wie ich damit umgehe. Und in dem Fall gehen halt die Daten eins zu eins nach China.
Ja.
Okay, lass uns doch mal ganz kurz zusammenfassen, so DeepSeek, ja, bevor wir nochmal auf OpenAI, Deep Research und vielleicht auf Operator kommen, also was OpenAI noch so neu gemacht hat. Lass uns doch mal kurz DeepSeek zusammenfassen. Grundsätzlich kann man jetzt sagen, also der Hype war da. Und grundsätzlich hat es der Hype auch geschafft, dass DeepSeek in aller Munde ist, aber es scheint ja im Kern jetzt nicht das zu halten oder halten zu können, wofür DeepSeek jetzt ja gehypt wurde. Also die Kostenstruktur und auch die Qualität ist nicht auf dem Niveau, auf dem es gehandelt wurde in den Medien.
Ja, also auch die Familie, die dann auf einen zugekommen ist, die ist dann am Ende doch auch recht enttäuscht. Nicht, weil die sagen, das ist scheiße, sondern weil die sagen, ey, das ist nie verfügbar. Das ist auch, wenn du DeepSeek übers Web nutzt und nicht über die API, kriegst du auch sehr oft die Information, dass das gerade nicht verfügbar ist, weil nicht genug Serverkapazität da ist. Und man muss sich fragen, wenn das wirklich alles so gut geplant war von China, diesen Hype auszulösen, wovon man mal ausgehen muss, warum, wenn die wirklich langfristig Nutzer haben wollen, warum haben die nicht dafür gesorgt, dass sie genug Server haben? Oder war es wirklich nur eine Finte, um Nvidia zu shorten, um ein paar Daten abzugreifen, vielleicht um politisch irgendwie Druck zu machen? Das wird sich jetzt zeigen im Nachhinein.
Auf jeden Fall kann jeder, der das ja testen möchte, sich einfach die Apps runterladen, egal ob es Claude ist, ob es ChatGPT ist oder auch DeepSeek, ja, einfach runterladen und im App Store mal ein bisschen ausprobieren oder auf dem Handy, ist das schnell gemacht und es macht ja eine Menge Spaß, also AI ist schon cool und auch beeindruckend, egal welches Model man nimmt und die Reasoning-Modelle, die wir jetzt im Kern ja auch gesprochen haben, die lassen sich ja dann jetzt auch mit O3 Mini für die Free-User bei OpenAI, also ChatGPT, gut nutzen.
Korrekt, ja.
Genau. Also lass uns nochmal ganz kurz, wo wir jetzt mit DeepSeek sozusagen durch sind, einmal über die Neuerung von OpenAI sprechen. Neben O3 Mini, also neben dem Model für alle, haben die ja auch noch Deep Research rausgebracht, im Kern erstmal nur in den Staaten verfügbar, jetzt aber ja auch ausgerollt für alle, in Klammern pro User, also die für $200, die Variante. Und wir haben ja noch Operator, auch nur in den Staaten verfügbar, auch nur für die Pro-User. Du hast aber beides ausgiebig getestet und wir haben uns ja generell so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Wir wollen jetzt nicht ausführlich darüber reden, aber zumindest mal im Kern kurz darüber reden, was ist das denn überhaupt?
Fangen wir mal mit Operator an, also mit der großen Enttäuschung. Also man kann schon davon ausgehen, dass 2025 das Jahr der AI-Agents wird, aber das, was OpenAI da rausgebracht hat, ist leider nicht so gut nutzbar, weil alle 2 Minuten oder eigentlich alle 20 Sekunden möchte dieses Operator-Ding, dass du irgendeine Eingabe für es tätigst, weil es es selber nicht darf. Das ist offensichtlich keine Intelligenzsache von dem Model, sondern OpenAI hat das so stark ja eingeschränkt, dass es noch nicht mal sich einloggen darf, trotz so es den die Einlogdaten gibt, dass es nicht selbstständig wirklich Sachen suchen darf, sondern ständig Nachfragen hat. Also es ist komplett unnutzbar. Du kannst es einfach nicht benutzen. Ich habe mir darüber mal einen Döner bestellt, da musste ich dann trotzdem 5 Klicks selber machen oder 10 Klicks, was weiß ich. Und ich habe dann statt, wenn ich meinen Döner selber bestelle, brauche ich 2 Minuten. Wenn ich Operator nutze, brauche ich 20 Minuten.
Okay, also ich finde, du bist deutlich zu kritisch, aber ich kann das natürlich nachvollziehen. Also Operator generell einmal für alle. Man kann sich das so vorstellen, dass man seinen Browser aufhat und man hat jetzt einen AI-Agent, ja, also wie so eine Art Angestellten, ja, so einen technischen Angestellten, den man hat. Und dem sage ich jetzt, pass auf, bestell mir bitte einen Döner oder einen Burger oder was auch immer. Und dann bedient in Anführungsstrichen OpenAI, also Operator, bedient dann sozusagen die Maus und das Browserfenster, kann Sachen suchen, eingeben, Tisch reservieren, eine Konzertkarte bestellen oder halt den Burger, den du dir bestellt hast oder den Döner. Das ist damit möglich, das passiert sozusagen. Aber du hast natürlich zu Recht kritisiert, dass man halt noch ganz häufig menschlich aktiv sein muss. Also du kannst nicht nebenbei arbeiten und nur sagen, mach mir einen Döner fertig, einen Burger. Aber was ich halt trotzdem beeindruckend finde, also ich finde, es ist eine beeindruckende Entwicklung und ich finde es ziemlich cool. Das zeigt auch, in welche Richtung wir rennen, weil natürlich ist das jetzt erstmal nur der erste Step und die Restriktionen nerven. Aber wir wissen beide, jetzt ein halbes Jahr weitergedacht, könnte ein Operator-Update kommen und dann sind wir auf dem Niveau unterwegs, dass er genau die Aktivitäten macht, ohne sich ständig einen Go zu holen. Das heißt, du kannst gemütlich arbeiten und sagst, ich habe Hunger, hol mir was Chinesisches, lass mir was liefern und eine halbe Stunde später klingelt jemand an der Tür, weil der Agent für dich alles erledigt hat.
Ja, ich denke schon, das ist ja jetzt nur der erste Test, die erste Preview von OpenAI. Da wird bestimmt dieses Jahr noch einiges auf uns zukommen. Warum ich so enttäuscht bin, ich habe vor mittlerweile 3-4 Monaten oder so von Anthropic diese Agent-Demo ausprobiert. Da musst du leider pro Token selber bezahlen, dadurch ist das sehr kostspielig. Nur das war deutlich besser als das, was OpenAI jetzt mit Operator geliefert hat. Alleine auch schon, weil du da einen ganzen PC zur Verfügung hattest. Du musstest das zwar auch selber hosten, aber du konntest auf den ganzen PC zugreifen und das macht viel, viel aus im Vergleich zu einem Webbrowser nur. Und das Ding konnte auch halt Sachen wirklich alleine. Also Operator, sorry, mir bringt es nichts, wenn ich trotzdem alle 20 Sekunden Operator helfen muss. Dann bringt es das nichts. Das soll ja ein autonomer Agent sein, der mir Arbeit abnimmt wie so ein Mitarbeiter. Und das ist es aktuell noch nicht.
Aber das ist ein spannender Punkt, weil man muss halt schon sagen, gerade bei Anthropics Agent, ja, den du mal getestet hattest, der hat schon Mitarbeitercharakter. Also Assistenztätigkeiten werden perspektivisch möglich zumindest, ob das jetzt umgesetzt wird in den Unternehmen, weiß man nicht, aber sie werden perspektivisch machbar durch einen AI-Agent, der letzten Endes 24/7 für einen arbeitet und nicht krank wird und im besten Fall immer günstiger wird. Und insofern ist es, glaube ich, schon wichtig, also ich will jetzt nicht damit sagen, dass alle Assistenten da draußen ersetzt werden irgendwann, das glaube ich überhaupt gar nicht, sondern wir können halt eine deutlich höhere Produktivität erreichen, wenn wir uns mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzen und AI an uns heranlassen, ja.
Korrekt, ja. Wo wir da schon bei Mitarbeiter ersetzen sind, also wäre ich jetzt ein Research-Mitarbeiter, dann würde ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen machen, weil OpenAI hat Deep Research auf den Markt gebracht und im Gegensatz zu Operator funktioniert das wirklich ganz gut. Also am Ende ist es, du hast die ganz normale ChatGPT-Maske, da gibst du ein, was Deep Research machen soll. Zum Beispiel erstell mir eine Übersicht aller AI-Chatbots von 2023, wie die performt haben, wie viele Nutzer die haben, die Quartalsergebnisse, bla bla bla. Und am Ende ist dann Deep Research so, dass das im Internet danach sucht. Es braucht dafür auch gut mal so 5 bis 10 Minuten, gerne auch mal länger. Und du kriegst wirklich das, was du wolltest, so 27 Seiten voller PDF, wo du dann eine ordentliche Recherche dazu hast. Und das ist schon sehr beeindruckend. Was nur da leider jetzt ein bisschen deutlich wird, ist, dass es ein Problem ist, dass die OpenAI-Modelle alle einen Cut-Off irgendwann in 2023 haben. Und wir haben eine Recherche für diesen Podcast gemacht auf das DeepSeek-Thema. Und da hat es DeepSeek R1 mit GPT-4 verglichen und in Klammern hieß es dann, oder ein hypothetisches GPT-4o, weil das Model, was das geschrieben hat, das hat zwar die Information aus dem Internet bekommen, dass es ähnliche Leistung wie GPT-4o hat, aber es wusste nicht, was GPT-4o ist und hat dann gesagt, hypothetisch GPT-4o. Und das ist schon ein bisschen problematisch, schon gerade, wenn du halt aktuelle Themen hast. Ich glaube, in das der stimmt. Wissenschaft wird das schon ein bisschen einschränken, nur da wird bestimmt irgendwann, also das wird sich auch verbessern.
Also dazu vielleicht auch noch zwei Sachen. Zum einen, also Deep Research gibt es nicht nur von OpenAI. Google hat ja auch als Beispiel auch ein Deep Research, heißt ja, glaube ich, genau gleich. Ja. Auch da, das lässt sich nur im Pro-Abo testen, aber es ist schon beeindruckend, was halt sehr schön ist auch, dass man die Quellen halt dazu bekommt, die sich Deep Research nutzt. Das heißt, man kann die Quellen dann auch nachlesen, was man ja immer machen sollte, haben wir jetzt letztendlich auch gemacht. Das ist also schon ganz cool. Und jetzt hat, weiß man nicht, ob Sam Altman, also der CEO von OpenAI, ob er sich versprochen hat, aber der hat in einem Interview gesagt, ne, dass der erste Berührungspunkt mit O3 ist, also nicht O3 Mini, sondern O3, dem Model, was dem der allgemeinen künstlichen Intelligenz, der AGI, sozusagen sehr nah ist, also dem Menschensein sehr nah ist. In Klammern ist es am Ende des Tages auch nicht, da können wir in einem anderen Podcast mal drauf eingehen, aber es kann auch sein, dass das eine Finte war, weil er sich selber versprochen hat. Er hat nämlich auch mal einen X-Post abgesetzt, dass er von der Namensgebung nicht so begeistert ist. Vielleicht hat er sich auch einfach versprochen und es war der erste Berührungspunkt mit O3 Mini und nicht mit O3. Das wissen wir an der Stelle nicht. Vielleicht, ne, ist es aber auch der erste Berührungspunkt mit einem Model, was schon angekündigt wurde, aber noch nicht verfügbar ist.
Ja, genau. Also das kann gut sein. Also so wie ich das gesehen habe, also zumindest schreiben tut am Ende die PDF, das schreibt am Ende die Zusammenfassung 4O. Zumindest war das jetzt in meinem Fall so. Und OpenAI hatte auf X eigentlich angekündigt, dass Deep Research ein Teil von O3 Mini ist. Deswegen ist ja jetzt so ein bisschen die Frage, hat Sam sich versprochen oder ist es am Ende wirklich eine Preview auf O3? Ich finde, es macht am Ende keinen Unterschied. Es kommt auf das Ergebnis an und das ist so oder so echt beeindruckend.
Definitiv. Von daher kann ich auch nur dazu aufrufen, sich mit AI auseinanderzusetzen, also mit künstlicher Intelligenz. Es ist nicht nur unheimlich spannend, es macht auch super viel Spaß, wenn man da so ein bisschen in die Tiefe geht. Egal, ob man kreativ arbeiten möchte, ob man Sachen recherchiert, ob man lernen möchte. Man kann sich auch eigene Lernstrukturen sozusagen bauen. Also das ist schon ein Thema, das sollte man an sich heranlassen und sich dem nicht verschließen.
Absolut, ja.
Hast du noch Punkte, die du gerne ansprechen möchtest?
Nein, also ich denke, wir sind im Grunde durch. Wir konnten hoffentlich das DeepSeek-Thema ein bisschen entschlüsseln. Es ist natürlich sehr viel Spekulation dabei und gerne auch nochmal selber recherchieren. Wir werden dadurch bestimmt in 4 Wochen oder so nochmal ein Update releasen, weil ich denke, dann ist die ganze Sache nochmal ein bisschen klarer. Aber es scheint wirklich so, dass da nicht alles Gold ist, was glänzt.
Ja, guckt gerne in die Shownotes, guckt euch gerne die Quellen an, die wir mit angefügt haben und dann jetzt vielleicht noch ein kleiner wichtiger Hinweis. Wir versuchen natürlich, uns möglichst offen zu gestalten in der Sprache, dass wir jeden abholen können, aber man neigt manchmal dazu, wenn man so verliebt ist in ein Thema, so ein bisschen, ich sag mal, die spezifische Sprache zu nutzen und wir hoffen, dass wir jeden mitnehmen konnten. Wenn dem nicht so ist, dann schreibt uns eine Mail, lasst uns irgendwie einen Kommentar da oder so, dass wir beim nächsten Podcast mehr darauf achten, auch die Sprache zu vereinfachen und Sachen mehr zu verallgemeinern oder zu erklären für jeden, dass wir auch wirklich jeden abholen können. Und wenn euch das gefolgt hat, dann empfehlt uns weiter, gibt uns einen Daumen hoch, 5 Sterne, was auch immer alles möglich ist, damit wir auch eine Chance haben, zumindest in Deutschland so ein bisschen das AI-Thema, also künstliche Intelligenz, auszurollen, damit wir alle möglichst mitnehmen können und als, uns als Land sozusagen ja, fit machen für die Zukunft.
Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bestimmt ja. Mit einem anderen spannenden Thema. Es gibt ja so vieles. Also bis nächste Woche ist gefühlt nochmal das ganze AI-Game komplett anders. Wahrscheinlich hat OpenAI bis dahin O5 rausgebracht oder so. Ja, also man kann es nicht absehen. Und hat mir Spaß gemacht, Alex. Und ja, dann bis nächste Woche.
Hau rein, Fabian. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.